In der heutigen Folge berichten wir über einen strauchelnden Giganten aus dem Softwarebereich und den gelungenen Börsenstart von SpaceX. Außerdem blicken wir nach New York, wo es einen historischen Sporterfolg gegeben hat. Und nein, es geht diesmal nicht um Fußball.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen heute zu Märkte kompakt. Wir haben den 16. Juni 2026. Blicken mal in die letzten Tage, René. Ist ja eine Menge wieder los gewesen. Die Bank of Japan hat den Leitzins am gestrigen Tag erhöht um 0,25% auf 1%. Da haben wir doch auch zu kämpfen mit der hartnäckigen Inflation dort. Auch Importeur von Energie im relativ starken Umfang. Gleichzeitig auch bekannt gegeben, dass die Tempo der Anleihekäufe gedrosselt werden. Also insgesamt schon eher eine restriktive Geldpolitik dort feststellbar.
Sofort fachlich, der so Trupp, ne? Ja. Einmal nochmal feiern, Revue passieren lassen. Letzte Woche Deutschland 7-1 gewonnen.
Wir kommen ja gleich zum Sport. Ja, okay, wir machen es jetzt.
Ja. Nee, ich wollte nicht reingrätschen.
Nee,
meine Spanier, mein WM-Tipp, die haben es gestern nicht geschafft gegen die Kapverden. Ein gutes 0-0 erzielt. Mal gucken, wie es weitergeht.
Gelungener Start für Deutschland. Ja, und wir hatten gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. Kapverde, ich finde, das kann man auch hier nochmal erwähnen, mit nur einem Foulspiel.
Ja, ist krass, ne?
Irgendwie Historisches erreicht. Das hat es auch wohl seit Aufzeichnung von WM-Spielen nicht gegeben, dass ein Team nur ein Foul während eines Spiels gemacht hat. Und dann noch Kapverde gegen Spanien.
Ja, wo du eigentlich denkst, da musst du richtig auf die Socken gehen.
Irgendwo, ne? Genau, aggressiv gespielt. Da haben sie ja vielleicht auch, aber fair auf jeden Fall.
So, jetzt kommen wir wieder zur Notenbank.
Ja, wir gucken mal drauf. Letzte Woche, und zwar ist es insgesamt eine gemischte Woche gewesen. Hier in Deutschland, der DAX hat etwas verloren, 0,5% etwa auf Wochenbasis, wobei hinten raus die Kurse dann wieder etwas zulegen konnten. Es sah Richtung Mitte der Woche noch nach einem größeren Minus aus. Ähnlicher Verlauf in den USA. Auch da Richtung Wochenende die Kurse, gerade über den Technologiesektor KI, wo zwischendurch nach Broadcom, ihr habt in der letzten Woche darüber berichtet, also ein Aufatmen stattgefunden hat, sieht man eben, der Nasdaq in der letzten Woche war fast 2,5% in US-Dollar zugelegt und der S&P 500 immerhin mit einem Plus von 0,6%.
Genau. Hat ja auch irgendwo auch mit der geopolitischen Seite dann zu tun, dass sich die Kurse stabilisiert haben und Freudensprünge gemacht haben, sogar weil es auch Fortschritte im Iran-Konflikt gab. Ja, ne?
Exakt.
Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. Ein Friedensvertrag steht in Aussicht, eine Waffenruhe hält sich bisher ja dann doch relativ stabil und dennoch weiter eine fragile Lage. Es kann sich von jetzt auf gleich immer wieder ändern. Und außerdem wurden neue Vereinbarungen zur Öffnung der Straße von Hormuz getroffen, was natürlich dann auch die Börsen gefreut hat. Ne? Also die Straße soll, glaube ich, am Freitag jetzt wieder geöffnet werden. Dann soll der Vertrag in Genf?
Genau, in der Schweiz.
In der Schweiz dann unterzeichnet werden, ne? Genau.
Ich glaube, von Vance. Richtig. Der dorthin reist.
Richtig, genau. Und dann hat Donald Trump natürlich auch wieder bei Truth Social getwittert, sagt man ja nicht, gepostet, Schiffe der Welt, startet eure Motoren, lasst das Öl fließen. Also aktuell nimmt es der Markt erstmal sehr, sehr positiv auf, was da passiert.
Man hat ja keine genauen Zahlen, aber über 2000 Schiffe, die dort warten, dass sie weiterfahren können. Wenn es natürlich jetzt irgendwie heißt, erstmal 14 Tage, dann kann es da natürlich auch Chaos geben, weil jeder irgendwie in die Pole Position möchte. Also ja.
Bremsspuren wird es ja geben, sind ja da, ne?
Ja. Erstmal gut, die Nachrichten, aber wie du gesagt hast, also irgendwo sieht man, dass die beiden Länder, USA und der Iran, schon aber trotzdem noch auch weit auseinander liegen, also mal genau einen Blick drauf haben. Der DAX hat auf jeden Fall in dem Zuge, die Nachrichten kamen ja am Wochenende, und war das am Sonntagabend, glaube ich, ne? Relativ gut zugelegt. Also DAX steht fast wieder bei 25.000 Punkten, gestern ordentlich gelaufen, auch heute Morgen wieder in Grün. Also ich denke, in der laufenden Woche wahrscheinlich schon irgendwo gute 2% wird der DAX zugelegt haben.
Ja, genau.
Gut, kurzer Blick auf Gold. Gold hat insgesamt schon eine hohe Korrelation, muss man sagen, zu den Aktienmärkten in den letzten Wochen und Monaten. Also
wo wir auch hin und wieder sehr, sehr kontrovers bei uns im Team darüber diskutieren.
Genau.
Weil man ja eigentlich erwartet, okay, wir haben jetzt Frieden da, der Goldpreis dürfte dann eher tendenziell fallen. Ceteris paribus, aber das tut es nicht. Ne? Also das
ist gestern super stark in die Woche auch gestartet.
Wenn Euphorie reinkommt,
2%.
Genau, steigt Gold aktuell.
Letzte Woche gefallen, hat letzte Woche irgendwo so 2,5% noch verloren, aber ja, ist, wie du sagst, schon bemerkenswert, dass die Korrelation eben so da ist. Natürlich kann man bestimmte Argumente dafür finden. Zinsängste, die jetzt wieder, ich sag mal, weniger geworden sind im Zuge der Lösung, möglichen Lösung im Iran, was natürlich Gold dann auch gut tut, wenn die Zinsen fallen. Aber trotzdem ist es schon auf jeden Fall überraschend. Im laufenden Jahr, ich hatte noch mal kurz geschaut, so der Blick Deutschland, USA, gehen die Zahlen schon relativ deutlich auseinander. DAX liegt immerhin 2% im Plus nach dem guten Wochenstart. Jetzt war S&P 500 schon wieder mit etwas um 10% im laufenden Jahr, dann auch relativ deutlich vor dem DAX auf jeden Fall. Und Gold $4,350, das Hoch lag bei 5.600, also
ist noch Luft nach oben.
Schon echt uns auch mittlerweile weit nach unten von entfernt. Vielleicht kurzer Blick noch auf den Bitcoin, $66.400 aktuell, da hatte ich auch mal geschaut, so 12 Monatshoch war bei 126, also nahezu eine Halbierung, wenngleich jetzt jüngst der Trend Risk-On-Modus.
Jetzt die letzten 24, 48 Stunden, ne, ging es jetzt deutlich nach oben.
Ging es etwas nach oben. Ja, genau. Also das vielleicht, und Öl natürlich nochmal kurz erwähnt, wichtig in dem Zuge der Nachrichten, ist Öl natürlich jetzt wieder gefallen. Steht bei $82, also der Brennpreis. Natürlich noch über dem Niveau von vor Ausbruch des Krieges, wo wir etwas unter $70 gewesen sind. Aber man sieht irgendwo von den Höchstständen aus den letzten Wochen, die ja deutlich über $100 gewesen sind, 130, 140, würde ich sagen, haben wir schon auch einen deutlichen Rückgang jetzt gesehen.
Hast du die Zinsen noch mit dabei?
Nee, Renditen habe ich jetzt nicht. Euro-US-Dollar-Wechselkurs könnte ich dir noch geben.
Nee, ich habe nämlich noch ein paar Infos, die zumindest zur Zinsentwicklung beigetragen haben.
Ja.
Also die US-Verbraucherpreise wurden für Mai 2026 veröffentlicht.
Ja.
Da lag die, also in den USA lag die Jahresinflation bei 4,2%. Genau wie von den Analysten erwartet. Ich glaube, das haben wir auch letzte Woche im Podcast eingesprochen. Und etwas höher als im Vormonat. Da lagen wir bei 3,8%. Haupttreiber war natürlich da wieder der Anstieg der Energiepreise, insbesondere Benzin und Öl. Die Kerninflationsrate, also ohne Energie und Lebensmittel, lag bei 2,9%, ebenso wie erwartet und leicht über April, wo wir bei 2,8% lagen. Also da sieht man schon, dass ein Absenken der Zinsen, das hast du ja gerade auch schon mal angedeutet, in den USA echt in weite Ferne gerückt ist. Stand jetzt, je nachdem, was dann im Nahen Osten auch dann passiert. Aber an der einen oder anderen Stelle wird schon von Zinserhöhung gesprochen. Und morgen haben wir die erste Notenbank-Sitzung mit Kevin Warsh. Wird auch nochmal ganz interessant werden, einfach zu sehen, was gemacht wird. Sehr wahrscheinlich wird nichts passieren von der Zinsseite her. Aber die Pressekonferenz wird super relevant sein, zu schauen, welchen Weg er einschlagen wird.
Ja, ich hatte jetzt gerade nochmal reingeschaut auf die langfristigen Zinsen, ganz cool. Also die Deutschen stehen aktuell bei 2,94. Da sind wir natürlich im Zuge der Lösung jetzt zurückgekommen. Haben wir letzte Woche um diese Zeit noch relativ deutlich über der 3,0 oder 3,05, 3,06.
Genau.
Und ein gleicher Trend ist bei den 10-Jährigen in den USA auch festzustellen. Aktuell 4,44 auf Wochensicht auch zurückgekommen.
Genau.
Am langen Ende.
Richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz. EZB letzte Woche ja auch die Zinsen erhöht von 2 auf 2,25. Aber auch das war vom Markt so erwartet worden. Ich glaube, das haben wir auch da im Podcast schon angesprochen, dass das so ist. War die erste Zinserhöhung seit September 2023. Gründe sind allen bekannt, ne? Warum und weshalb jetzt die Zinsen da angehoben wurden. Vielleicht aber auch ein Learning aus 2022, als man da vielleicht rückblickend etwas spät reagiert hat, zu spät reagiert hat. Von daher war da jetzt dann die erste Zinserhöhung, die EZB dann seit 2023 getätigt hat, dann auch mehr als erwartet worden. Aber das soll es auch dazu gewesen sein.
Dann starten wir jetzt gleich mit den Unternehmungen. Ich würde aber ganz kurz noch eine Sache vorwegstellen, und zwar SpaceX.
Ja,
ihr habt ja letzte Woche auch darüber entsprechend berichtet. Der Börsengang ist ja am Freitag gelaufen und SpaceX absolvierte den größten Börsengang der Geschichte mit einem Emissionserlös von mittlerweile über 80 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 2,3 Billionen US-Dollar, wird wahrscheinlich jetzt aber schon wieder etwas mehr sein, weil ich sehe, heute Morgen ist die Aktie, ich gehe gleich mal kurz auf den Verlauf ein, wieder 10% im Plus.
Was hast du gerade gesagt, wie viel?
2,3 Billionen US-Dollar.
Ich hatte heute gerade reingeschaut, 2,52 Billionen.
Ja, guck mal, das passt mit den 10%. Ich hatte die Notiz hier gestern Abend angefertigt. Siebtwertvollste Firma der Welt, wahrscheinlich jetzt dann mit dem weiteren Kurssprung sogar die sechstwertvollste nach Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon.
Meta überholt, ne?
Meta überholt und jetzt dann eben in den letzten Stunden auch Broadcom überholt, damit dann sechstwertvollstes Unternehmen. Aktie startete an der Nasdaq mit $150, Ausgabepreis lag bei $135 und wenn man jetzt eben sieht, ich gehe nochmal eben rein, wir sind bei, ich habe hier gerade den Euro-Kurs 185 Euro mal 1,16, also über $200, die wir jetzt liegen. Und mit dem Börsengang soll Elon Musk dann auch der erste Billionär der Geschichte geworden sein, mit einem geschätzten Vermögen von ungefähr $1,1 Billionen. Natürlich im Wesentlichen Anteile an Tesla und SpaceX, die er so ohne weiteres auch nicht verkaufen könnte. Aber über eine Billion, das ist natürlich schon irgendwo eine Summe, das kann man sich nicht vorstellen.
Nicht unbedingt greifbar, ne?
Nee, ja. Genau. Das vielleicht kurz dazu, es wurde viel besprochen, deswegen glaube ich, fokussieren wir uns heute nochmal auf andere Themen.
Hat den Markt auch bewegt, muss man ganz klar so sagen, war das Event und von daher glaube ich auch nicht mehr als fair, das einfach noch kurz zu erwähnen hier.
Genau. René, dann
starte ich mit.
Genau, du legst los.
Genau, Adobe. Also in der letzten Woche waren Adobe und Oracle, die Zahlen veröffentlicht haben. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen was von Adobe mitgebracht. Hatten wir hier im Podcast auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal 1982 gegründet worden von John Warnock und Charles Geschke. Und hat mit seiner Programmiersprache PostScript und dem PDF-Format die digitale Dokumentenbearbeitung und den professionellen Druck revolutioniert. Und ja, da hat Adobe dann Maßstäbe gesetzt, ne, in der Kreativsoftware mit Produkten wie Photoshop, Illustrator, Acrobat. Also damit arbeiten wir ja heutzutage noch tagtäglich. Adobe war einer der Vorreiter beim Geschäftsmodell der Software-Abos und bietet seine Kreativlösung inzwischen über die weit verbreitete Kreativ-Cloud an, die Millionen Nutzer weltweit mittlerweile begeistert und weltweite, ja, Nutzer dann auch hat. Starke Alleinstellungsmerkmale, die einfach da sind. Also von daher alles eher erstmal positiv, Innovationskraft, KI-basierte Funktionen, die in Photoshop eingesetzt werden. Also auch da geht man mit der Zeit. Aber trotz dieser Vorreiterrolle muss Adobe sich zunehmend Kritik stellen. Das Abo-Modell ist vielen Kunden schlicht zu teuer und wenig flexibel. Das sorgt dann schon für Unmut. Der Wettbewerb wird natürlich, wir sprechen hier, glaube ich, wöchentlich im Podcast darüber, dass der Wettbewerb durch neue KI-Tools rasant wächst und viele Nutzer einfach Alternativen haben. Und das setzt dann Adobe stark unter Innovationsdruck, aber halt auch unter Preisdruck. Und ja, das, was aber die Aktionäre jetzt in den letzten Monaten dann auch verärgert hat, sind die jüngsten Wechsel im Top-Management-Bereich. Im März diesen Jahres hatte der bereits langjährige Chef Shantanu Narayen, sorry für meine Aussprache, den Abgang verkündigt. Also das haben wir hier im Podcast auch schon besprochen. Der hatte das Unternehmen seit 2007 geführt und prägte die Transformation hin zur Cloud und zur starken Marktposition. Und nun wurde bekannt, da hat der Markt dann in der letzten Woche massiv darauf reagiert, dass der Finanzchef Dan Dern auch seinen Abgang bekannt gab und zum anderen Unternehmen Marvel Technology dann wechselt. Das fördert natürlich nicht das Vertrauen der Aktionäre. Ne? Und das, obwohl.
Ja, wichtige Position,
absolut,
die da wegbricht. Ja.
Ja, CEO und CFO wurden jetzt innerhalb von 4 Monaten oder 3 Monaten ausgetauscht oder haben das Unternehmen verlassen. Bringt natürlich Unruhe rein. Ne?
Absolut, ja.
Und das, obwohl die Zahlen auch da wieder mehr als in Ordnung waren. Man hat starke Zahlen fürs Q2 bekannt gegeben, der Umsatz. Betrug 6,62 Milliarden US-Dollar über den Analystenerwartungen. Ein zweistelliges Wachstum, neuer Rekordwert. Und der bereinigte Gewinn je Aktie bei $5,96. Auch dort über Analystenschätzung ebenfalls eine Bestmarke. Die Jahresprognose wurde angehoben. Man erwartet nun einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 24,35 $. Und auch das Buchungsvolumen wurde nach oben, stark nach oben korrigiert. Also da von den Zahlen her richtig, richtig gut. Klingt hervorragend, aber ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt, die Aktie gab dann am Freitag um ja circa 10% ab, weil einfach der Markt sich auf diesen CFO-Wechsel dann gestürzt hat. Einfach die Unsicherheit. Und der Kurs markierte dann tatsächlich einen Tiefstand seit 2018. Dementsprechend billig. Ja, ist schon krass. Ja,
Wahnsinn.
In der Gemengelage, wo wir uns gerade befinden, ja, KI-Software, ja. Was ja jetzt in den letzten 8 Jahren nicht unbedingt ganz schlecht gelaufen ist. Aber dementsprechend billig ist die Aktie gerade bewertet. Das KGV liegt circa bei 12. Könnte jetzt natürlich irgendwo ein antizyklischer Pick sein, aber bei diesen Ungewissheiten, die da sind, auch ein extrem riskanter Pick. Ne?
Insgesamt auch ein Bereich, wo man denkt, ja, könnte schon auch der Disruption zum Opfer fallen,
volle Kanne,
so viele Teile des Geschäftsmodells. Ne?
Ja, man sieht es einfach, wie gerade schon erwähnt, ne? Wenn sich Claude und wie sie alle heißen dann anschaut, die sind einfach, da ist richtig Drive drin. Ne?
Ja.
Performance habe ich nochmal mitgebracht der Vergangenheit. Im laufenden Jahr, willst du mal raten, wo stehen wir da mit einer Adobe?
Ja, wenn die jetzt schon so stark verloren hat, Software ist insgesamt nicht gut gelaufen, würde ich sagen, das Minus ist sogar noch größer, vielleicht ein Viertel, 30%.
Ja. -41% im laufenden Jahr, auf 3 Jahre 58%, auf 5 Jahre 61% im Minus. Also schon heftig für so eine Aktie, für so ein großes Unternehmen, wo wir alle tagtäglich mitarbeiten.
Genau,
ne?
Was man jeden Tag hier auf dem Bildschirm sieht und viele von Ihnen wahrscheinlich auch, liebe Zuhörer.
Mit Sicherheit. Aber vielleicht ist der Boden jetzt erreicht, ne?
Unmöglich.
Man, das hätte man die letzten Jahre schon häufiger gesagt, aber ja, das soll es mal zu Adobe gewesen sein. Gute Zahlen im Unternehmen, strukturelle Probleme, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Marco, bei dir wird es jetzt sportlich und wir reden nicht über Fußball.
Nee, genau. Wir reden über einen orangenen Ball unter anderem. Ich gehe gleich mal drauf ein. Haben wir Unternehmen rausgesucht, was von der Marktkapitalisierung nicht so groß ist. Und ich muss gestehen, in der Vorbereitung habe ich dann erstmal gemerkt, ja, wie vielschichtig eigentlich auch dieses Unternehmen ist. Ich versuche einfach mal zu starten.
Ich habe deinen Fluchen immer noch in den Ohren.
Basketball-Fachmann bin ich definitiv nicht, habe ich auch gestern gemerkt. Da sind die Kollegen Christoph Bender, André Bünker, mit Sicherheit größere Experten,
Tobi,
du womöglich auch.
Ja, Tobi Büscher, der war ja, glaube ich, auch schon mal als Gast
hier
im Podcast.
Ja, genau, auch selber ja mal gespielt, genau. Sehr, sehr erfolgreich. Und ja, wir starten einfach mal. Und zwar reden wir heute über den Madison Square Garden, beziehungsweise über Madison Square Garden Entertainment. Wird kurz genannt MSGE, ein Unternehmen, das einige der berühmtesten Veranstaltungsorte der USA betreiben. Vor allem den kennt man natürlich den legendären Madison Square Garden in New York. Es gehören aber zum Beispiel auch dazu die Radio City Hall in New York oder das Chicago Theater. Der Madison Square Garden, der vielleicht ja so den vom Namen her auch am bekanntesten ist, steht für riesige Shows im Bereich Musik, Sport, Entertainment insgesamt. Auf den Bereich Sport gehe ich gleich auch nochmal ein, weil zum Beispiel die New York Knicks auch dort im Madison Square Garden spielen. Die Arena liegt direkt über der Penn Station in Manhattan. Ich habe mal geschaut, jetzt so in den letzten Monaten Kylie Minogue, Bryan Adams, Andrea Bocelli, viele sehr bekannte Stars, die dort aufgetreten sind. Den Rekord hält Billy Joel, auch ein älterer Künstler, aber mit dem Lied, ich weiß nicht, ob du es kennst, Piano Man, hervorragendes Lied, 150 Mal das Ding ausverkauft, er hält den Rekord, eine wahnsinnige Zahl. Madison Square Garden, seit dem 19. Jahrhundert werden da Events durchgeführt, also schon sehr, sehr lange eben auch.
Traditionsarena, kann man glaube ich so sagen.
Ja. Genau. Und neben dieser MSGE, die börsennotiert ist, gibt es eine MSGS, die Madison Square Garden Sports, eigene Unternehmung. Und in dieser MSGS, da gibt es quasi 3 Teams. 2 davon sind sehr bekannt. Einmal nämlich, wir haben gerade drüber gesprochen, Basketballteam, also in der NBA, die New York Knicks, die dort spielen. Das ist auch das finanzielle Flaggschiff des Konzerns, aber auch die New York Rangers aus der NHL, also aus dem Bereich Eishockey, auch eines der wertvollsten Teams eben in dieser Eishockey-Liga. Und der MSGS gehören eben dann diese Teams. Und diese wiederum mieten sich dann für die Spiele bei MSGE ein, also im Madison Square Garden, und tragen dann dort ihre Heimspiele quasi aus. Ich hatte gelesen, ungefähr $800,000 pro Spiel zahlt dann die MSGS an die MSGE. Aber die beiden Unternehmen sind eng miteinander verbunden. Auch wenn sie sind nicht aneinander beteiligt, aber die Kontrolle in beiden Unternehmen liegt in der Hand der Dolan-Familie. Die hält die Mehrheit der Stimmrechte in beiden Bereichen, in beiden Gesellschaften. Und James Dolan ist auch in beiden Unternehmen als CEO tätig. Und ich sagte das gerade, die Sportteams mieten dann eben die Arenen dieser MSGE. Und einer dieser Mieter, jetzt kommen wir zum Sport mal rüber, nämlich die New York Knicks, haben am Wochenende Historisches erreicht. Die sind haben zum ersten Mal den NBA-Titel wieder gewonnen, seit 53 Jahren.
Wow.
Ja. Also gut, ich bin kein Fachmann, aber irgendwie hätte ich gedacht, New York Knicks werden wahrscheinlich irgendwo in den letzten Jahren mal gewonnen haben, aber ist wohl nicht der Fall.
Ich bin auch kein Fachmann, aber ich habe es am Wochenende mitbekommen, ich spiele noch nebenbei ein bisschen Tennis und ein Tenniskollege von mir, der ist seit Jahrzehnten großer New York Knicks-Fan und der ist nachts dafür aufgestanden und hat gejubelt.
Ich habe mal geguckt, das Trikot, blaue Shirt, orangene Schrift da drauf, Logo mit dem Basketball. Ja,
das kennt man, ne?
Wird es wahrscheinlich jetzt spätestens dann irgendwie auch vor Augen haben. Und die New York Knicks selbst sind seit der Gründung der Profiliga, also der NBA, seit dem Jahr 1946 Mitglied eben in dieser Liga, ich glaube älteste Mitglied auch, und im entscheidenden Finalspiel setzen sich jetzt eben durch mit 107-106 gegen die San Antonio Spurs. Das war insgesamt das 4-1 in dieser Finalserie, und dieses Finalspiel fand allerdings gar nicht im Madison Square Garden statt, sondern in Texas, also in San Antonio. Zwischenzeitlich, auch das historisch, lag das Team mit 29 Punkten zurück im dritten Quarter, war die größte Aufholjagd in der Geschichte von NBA Finals, und Jalen Brunson, Spielmacher der Knicks, war mit 45 Punkten überragender Spieler. Ja. Ich glaube, dieses Spiels, aber insgesamt auch der Saison, weil er zum MVP der Finalserie gewählt wurde. Und das ist dann eben schon Historisches. Der Besitzer James Dolan feierte den Triumph euphorisch, entschuldigte sich gleich so ein bisschen scherzhaft bei den Fans für die lange Wartezeit. Aber New York war richtig in Feierlichkeiten.
Das
kriegt man gar nicht so mit, weil wir hier so auf die Fußball-WM schauen.
Das hatte ich auch am Rande mitbekommen, dass da gar nicht auf den Fußball geachtet wurde in New York selbst, sondern erst gesagt wurde, okay, lass die Finals mal spielen und danach konzentrieren wir uns auf den Fußball. Ne?
Schauen die
vielleicht für uns jetzt, Europäer nicht vorstellbar.
Haben wir das erste USA-Spiel, obwohl sie 4-1 gewonnen haben, vielleicht gar nicht mitbekommen.
Ja, wobei da, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Euphorie reingekommen ist. Ich habe vorhin noch gelesen über den Ticker, dass die Preise für die US-Spiele jetzt um 90% angestiegen sind.
Okay, von einem ohnehin schon
hohen
Niveau.
Ordentlich Niveau,
Ariel Hugporti ist Team des Mitglieds und wurde damit als dritter deutscher NBA-Spieler quasi Champion nach Dirk Nowitzki und Hartenstein. Und kam zwar nur für 2 Minuten zum Einsatz vor den Augen von zum Beispiel Prince Harry, Ben Stiller, die ja auch die Partie verfolgten, aber ist eben Teil des Teams gewesen. Wir gucken nochmal auf die Entwicklung an der Börse. Die Gesellschaften haben sich insgesamt schon ähnlich entwickelt, weil sie natürlich dann irgendwo auch voneinander abhängig sind. Auf Sicht von 12 Monaten haben sich beide Aktien etwa verdoppelt. Also sehr, sehr ordentlich gelaufen. Auf Sicht von 5 Jahren, muss man sagen, geht es schon deutlich auseinander. Da hat der Sportbereich 140% zugelegt, der Entertainment-Bereich nur 60%. Man sieht also gerade jetzt jüngst die MSGS, also der Sportbereich, auch nochmal deutlich angezogen über den Teamwert, der natürlich dann entsprechend auch angestiegen ist.
An der einen oder anderen Stelle im laufenden Jahr auch schon mal zu vernehmen, dass das so eine Sportwette, ein Sportpick sein kann im Aktienbereich. Ne?
Ja.
Und das zeigt sich da jetzt auch.
MSGE, also die dann die Gebäude vermieten, gilt so ein bisschen mehr als der Value-Titel dann unter den beiden Aktien, weil natürlich konstantere Einnahmen, nicht ganz so volatil, nicht so abhängig vom Sport, aber insgesamt, wie gesagt, sagte ich gerade in den letzten 12 Monaten schon eine ähnliche Entwicklung. Die Bewertung MSGE, also der Gesellschaft der Unternehmen, die Gebäude dann besitzen, 3,5 Milliarden Dollar wert. Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 29, also das Unternehmen ist profitabel. Der Sportbereich ist knapp 10 Milliarden Dollar wert, also jüngst, wie gesagt, auch deutlich angestiegen. Die machen allerdings keinen Gewinn, deswegen gibt es in dem Bereich auch kein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Haben im letzten Jahr 22,3 Millionen Verlust gemacht. Der Entertainment-Bereich mit 50 Millionen Dollar Gewinn dann eben mit dem KGV von knapp 30. Umsatz vielleicht nochmal kurz. Beide gut über 1 Milliarde umgesetzt in den letzten 12 Monaten, also schon wenig. Ja. Oder wenn man es mit deutschen Vereinen vergleicht, da sieht man, es ist einfach eine andere Dimension dort in den USA. Ja, beide Aktien sind auf All-Time-High, werden von den Analysten, so wahnsinnig viele sind nicht drauf, 8, 9 Analysten, als relativ fair bewertet, aktuell eingeschätzt, Aufwärtspotenzial von 5%, aber was du sagtest, René, ist ja genau richtig, ob man jetzt über Fußballaktien oder diese Aktien auch spricht, kann man die überhaupt fair bewerten, kann man einen Fair Value geben, es hängt halt so viel auch vom sportlichen Erfolg ab, den Entertainment-Bereich dann vielleicht mehr als den Sportbereich.
Genau, das hatten wir glaube ich auch in schon ein paar Folgen, ich glaube, die wir auch hauptsächlich irgendwie zusammen gemacht haben, wenn wir uns mal, war das Juventus-Turin, Manchester United oder deine Schwarz-Gelben. Dortmund
natürlich.
Deine Schwarz-Gelben.
Unterhaching.
Unterhaching hatten wir auch mal, genau. Es ist schwierig, ne, aus Fundamentaldaten zu bewerten.
Ja. Genau, eigentlich genau, wenn man das machen möchte, kann man eine Sportwette platzieren, muss man nicht unbedingt über die Börse machen.
Genau.
Genau. Aber das vielleicht mal einmal Blick so weg vom Fußball, von Unternehmen, die man so jeden Tag hört. Soll es aber auch gewesen sein zu Madison Square Garden.
Genau. Unternehmensberichtssaison ist ja relativ ruhig. Ich finde, da hat sowas auch nochmal Platz, mal aufzuarbeiten. Und fand ich durchaus spannend. Können Sie mal Feedback geben.
Prima.
Super.
Dann
kommen wir nochmal ganz kurz regional in die Region. 2G Energy, da gab es Informationen, hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast, Spezialist für Blockheizkraftwerke aus dem Münsterland, baut die Marktpräsenz in Westeuropa aus und übernahm jetzt zum 1. Januar 2026 das belgische Unternehmen Celsius und Watt. Ziel der Übernahme ist vor allem die Stärkung des margenstarken Servicegeschäfts in Belgien und Luxemburg sowie eine bessere lokale Betreuung der Kunden dann vor Ort. Celsius und Watt bringt umfangreiche Erfahrung in der Wartung und im Betrieb von diesen Blockheizkraftwerken und Großanlagen dann mit sowie Heizlösungen für Wohngebäude. Und die Integration sorgt dafür, dass 2G Energy als zentraler Ansprechpartner für technische Planung, Projektrealisierung und langfristigen Service agiert und seine Kapazitäten im europäischen Ausland weiter ausbaut. Also es wird expandiert. Celsius und Watt wird zukünftig als Celsius und Watt 2G oder 2G Energy Company auftreten. Das bestehende Serviceportfolio bleibt bestehen und wird sowohl für 2G als auch nicht 2G Anlagen fortgeführt. Ja, und das bedeutet für die 2G Energy schon einen Schritt zur Festigung der Marktposition, den Ausbau der Servicekapazitäten, ja, und schon auch eine langfristige Grundlage für weiteres Wachstum im europäischen Energiemarkt. Ja, also da hatten wir, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mit 2G Energy echt immer positive Nachrichten, positive News, die wir mit reingenommen haben. Ich habe jetzt ehrlicherweise mir die Aktie nicht mehr
85%, ich habe es gerade mal hier eingegeben, im laufenden Jahr
genau,
85%.
Also sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, auch wenn du es längerfristig ziehst, diesen Chart, schon eine Erfolgsstory, die da gerade ist, das passt auch ganz Profiteur gut in den Markt gerade rein.
Nachfrage nach KI, nach Energie. Ne? Ja. Also ja,
boah, wenn wir bei Energie sind, da haben wir jetzt nochmal eine passende Überleitung. Wir haben aktuell oder heute den International Waterfall Day, den 16. Juni. Habe ich gar nicht mit reingebracht ganz am Anfang, aber passte, dadurch kann man ja auch Energie erzeugen.
Ja, Wasserkraft, sehr, sehr interessant. Das ist ein Thema, auch nachhaltig.
So ist es. Wir gucken
genau, schauen wir mal kurz auf die Woche. Du sagst das von der Unternehmensseite. Da ist so wahnsinnig viel nicht los. Hornbach Holding berichtet Zahlen. Die sind bei der DZ Bank auch im Research, aber ansonsten ist das sehr, sehr ruhig. Worauf sicherlich sehr, sehr genau geschaut wird, ist morgen die Leitzinsentscheidung in den USA. 3,75 ist der aktuelle Leitzins, der Markt erwartet.
Das wird dabei bleiben.
Dass genau der Satz da konstant bleibt. Aber eben auch keine Senkung, wie es ja vor einigen Monaten noch erwartet wurde.
Und dann wird spannend, ne? Was gibt Kevin Warsh zum Besten? Ne?
Genau, du hast es eben gesagt, wie fällt der Begleittext auf, wie findet er so in das Amt rein? Am Donnerstag die Bank of England mit der Zinsentscheidung, das ist der aktuelle Leitzins auch bei 3,75. Auch dort wird mit keiner Veränderung gerechnet.
Gut. Vielleicht nochmal Blick nach vorne, ganz kurz. Dein Tipp, Deutschland, wann ist das nächste Spiel? Samstagabend,
22 Uhr.
Boah, ich weiß gar nicht, gegen Ecuador oder gegen...
Wir spielen jetzt erst gegen die Elfenbeinküste. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und, was
tippst du? Werden auch gewinnen.
Wird schwer, ne?
Elfenbeinküste hat das erste Spiel gewonnen. Aber ich denke mal, diesmal ein knapperer Sieg. 3-1. Knapp, aber trotzdem irgendwie mit 3-1 dann relativ deutlich. Was sagst du?
Ich hoffe, ein 2-1. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir da uns echt schwer tun, vielleicht auch ein Unentschieden. 2-1, ich tippe 2-1.
Ist ja schon fast durch. Mit einem Sieg gegen, oder so einem hohen Sieg, kannst du als Gruppendritter rein theoretisch wahrscheinlich weiterkommen. Ja.
Mal schauen. Hoffentlich verlieren wir nicht. Und dann
drücken wir mal den Daumen. Und ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören.
Genau.
Gute Woche Ihnen. Wir freuen uns über das Feedback.
Genau.
Unter podcast@vrprivatebanking.de oder über unsere neue Homepage, ja, sei an der Stelle nochmal erwähnt. Schauen Sie gerne mal drauf. Auch dort freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
Ihnen eine gute Woche.
Dankeschön.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.